Direkt vor dem Kiosk dann rot-weißes Absperrband. Polizei daneben. Ich will schnell unter der Absperrung durchschlüpfen, aber ein Polizist hält mich am Arm fest. Ich will weiter. Der Griff um meinen Arm wird fester. Ich ziehe, es tut weh. Aua, lassen Sie mich los, ich muss zu meinem Vater. Ich winde mich. Ich bin gleich da, Baba. Schlage mit einer Hand um mich, will mich losreißen. Gleich, gleich, Baba. Burak, Bini. Bini, Burak. Es ist besser, wenn Sie nicht dahin gehen, sagt der Polizist.
4. April 2006. Gamze Kubaschik ist 20 Jahre alt, als ihr Vater Mehmet in seinem Kiosk in Dortmund erschossen wird. Von jetzt an ist ihre Mutter mit ihr und den beiden Brüdern allein. Noch kann oder will die Polizei keinen rechtsextremen Hintergrund sehen, obwohl es zwischen mittlerweile 8 Morden deutliche Verbindungen gibt.
Die Tatwaffe in Dortmund war eine Cesca 83. Eine Pistole, auf die vermutlich ein Schalldämpfer aufgeschraubt worden war. Die Polizei gibt 3 Tage nach dem Mord bekannt, es ist nicht irgendeine Cesca. Nach der Untersuchung der Munition aus dem Kiosk ist klar, mit derselben Waffe wurden bereits 7 Menschen ermordet.
Alle Opfer waren Männer mit Migrationsgeschichte, auch Gamzes Vater. Und alle wurden bei der Arbeit getötet, in Läden, Imbissen, Verkaufsständen. Mit Spürhunden taucht die Polizei bei den Kubaschiks auf, durchwühlt die Wohnung, quält Gamze und ihre Familie mit Verhören in Richtung Drogenhandel, Mafia und Schutzgelderpressung. Nur 2 Tage später geschieht ein weiterer Mord, der ins Muster passt. Beim anschließenden Schweigemarsch in Kassel lernen sich Gamze und die gleichaltrige Semia Şimşek kennen. Auch Semias Vater wurde im Jahr 2000 erschossen.
Sie sieht so verloren aus. Sie versteht es nicht. Und sie weiß nicht, was noch alles kommt. Gamze. Eine kurze Berührung. Sie dreht sich zu mir. Leere, ratlose Augen. Ich schaue sie an und erkenne mich. Es tut mir so leid, Gamze. Ich bin Semia.
Semia und Gamze werden zu Seelenschwestern. Per Chat und Telefon tauschen sie sich über die Ermittlungen aus, treten gemeinsam im Fernsehen auf. Und sie machen sich gegenseitig Mut. Gamzes Familie hat kein Geld mehr, ihre Mutter ist depressiv und sie selbst bricht ihre Ausbildung wegen Panikattacken nach wenigen Tagen ab. Erst 5 Jahre nach dem Tod von Gamzes Vater wird der Hintergrund der Morde aufgedeckt. Die Spur führt eindeutig zur rechten Terrorzelle NSU. Ein überwältigender Augenblick für Gamze, die sofort ihre Mutter anruft.
Wir hatten die ganze Zeit recht. Es waren Nazis. Wir sind nicht schuld. Wir sind nicht schuld. Baba hatte keine Schuld. Alle werden es erfahren, Mama. Ich schreie, weine, zittere. Ich habe keine Gewalt mehr über mich. Es brechen alle Gefühle auf einmal aus mir heraus.
Das Hörbuch schlägt einen Bogen von mehr als 20 Jahren. Aus der Perspektive von Gamze und Semia erlebt man auch den Münchner NSU-Prozess, der zermürbende 5 Jahre dauert. Eine lückenlose Aufklärung der Taten gibt es nicht, stattdessen viele Ungereimtheiten bei den Ermittlungsbehörden. Bei den offiziellen Gedenkveranstaltungen fühlen sich Semia und Gamze wie Randfiguren.
Es wird nicht leichter mit der Zeit. Im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, der Schmerz wird mit jedem Jahr weniger beherrschbar. Ich bin durchlässiger geworden. Die Mauer um mich herum hat Risse bekommen.
Warum unsere Väter? Gibt es weitere Unterstützer? Warum wurden die Netzwerke nicht angegangen? Was wusste der Verfassungsschutz? Welche Mitschuld hat der Staat? Seit Jahren kämpfen wir um so vieles. Wir kämpfen darum, dass unsere Geschichte gehört wird, dass wir gehört werden.
Das gelingt hier perfekt, denn die Erlebnisse der beiden jungen Frauen wurden von einem hochprofessionellen Schauspielerinnen-Trio eingesprochen. Pega Feridoni verleiht Gamze eine zarte und emotional facettenreiche Stimme. Dagegen lässt Aysima Ergün mit leicht heiserem Klang die Figur der Semia eher selbstbewusst erscheinen. Harmonisch ergänzt werden die beiden durch Elisabeth Günther, die alle Fakten mit großer Sachlichkeit schildert. Das Hörbuch »Unser Schmerz ist unsere Kraft« hat eine große Wucht. Es ist nicht nur informativ, sondern wirkt auch absolut authentisch. In einem Vor- und Nachwort wenden sich die beiden Autorinnen ganz persönlich an ihr Publikum und machen klar, sie werden nicht aufhören, gegen Rassismus zu kämpfen.